Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute Morgen hier bist, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Heute Morgen das Predigtthema: Hat Gott wirklich gesagt? Es geht heute Morgen um Zweifel. Zweifel begegnen uns an verschiedenen Orten. Häufig zweifeln wir. Aber dieser bestimmte Zweifel ist wohl der schlimmste Zweifel in unserem Leben. Der Zweifel an Gott, an Gottes Wort. Die Frage, hat Gott wirklich gesagt, die kennen wir aus der Bibel selbst. Es ist die zentrale Frage der Versuchung, des Versuchungsberichtes, den wir lesen im dritten Kapitel, den wir eben gehört haben. Nach der Schöpfung der Welt, nach dem Schöpfungsbericht, folgt der Bericht vom Fall des Menschen. Und aus diesem Text heute Morgen möchte ich drei Punkte euch bringen. Die zerstörerische Macht des Zweifels, der Zweifel in unserem Leben und die erste Hilfe beim Zweifel. Erinnern wir uns kurz an die Ausgangslage. Jetzt muss ich hier ein bisschen das anders, damit ich auch die PowerPoint sehe. Wir stehen im dritten Kapitel, kurz nach der Erschaffung der Welt, kurz nach der Erschaffung des Menschen kommen wir in das dritte Kapitel. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit dazwischen verstrichen ist, zwischen der Erschaffung des Menschen, zwischen dem Ruhetag, dem Sabbattag, dem siebten Tag der Schöpfung und jetzt dem Bericht im dritten Kapitel. Aber die Ausgangslage ist so, der Mensch ist geschaffen von Gott. Er ist sinnlos geschaffen von Gott. Der Mensch wohnt im Paradies und ist treu gegenüber Gott. Und wir sehen eine Schlange, die mit der Frau, mit der Eva spricht. Die Schlange wird uns dargestellt in diesem ersten Vers als ein Tier des Feldes, das eben Gott geschaffen hat, ein Geschöpf Gottes. Doch weiter wird uns klar, wenn wir diesen Bericht lesen und auch dem Rest der Bibel glauben, dann sehen wir, dass in dieser Schlange der Versucher, der Satan, der Frau begegnet. Am Ende des Berichts sehen wir das Ergebnis. Der Mensch ist zum Sünder geworden. Der Mensch ist Gott gegenüber ungehorsam, ja treulos geworden. Und heute Morgen möchten wir drei Schritte beachten, wie denn der Mensch vom Sündlosen, ja vom Treuen, treulos wurde und sündig geworden ist. Der erste Schritt: Zweifel an Gottes Wort. Gott spricht mit dem Menschen. Satan spricht an dieser Stelle mit dem Menschen. Er spricht die Frau an. Und was er sagt, das ist sehr, sehr gut gewählt. Hat Gott wirklich gesagt? Luther schreibt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Das Ziel des Teufels ist, Zweifel im Herz der Frau zu streuen. Das Ziel des Teufels ist, dass das Vertrauen zwischen Mensch und Gott zerstört wird, dass der Mensch nicht mehr auf Gott vertraut. Jeder Schritt weg von Gott ist ein Schritt hin zu Satan. Und das weiß der Satan und auf diesen Weg möchte der Satan die Frau bringen. Nun, wie bringt der Teufel ein Vertrauensverlust gegenüber Gott in das Herz des Menschen, indem er Zweifel streut. Zweifel an Gott, ja an seinem Wort. Satan kann wirken, wo wir an Gottes Wort, ja an Gott selbst zweifeln. Wo wir sein Wort in Frage stellen. Wo Gott selbst in Frage gestellt wird. Hat Gott wirklich gesagt? Meint es Gott wirklich schlecht mit uns? Ich bin ja gelehrter Fertigungsmechaniker. Ich habe in meiner Ausbildung viel gedreht, gefräst, geschweißt und so weiter. Und als Maschinenbauer, da bin ich mir bewusst, Haarrisse sind gefährlich. Und der Zweifel ist ein solcher Haarriss. Wieso sind Haarrisse so gefährlich? Weil du ein Haarriss von Auge nicht sehen kannst. Du beachtest dein Auto, du siehst das Rad an und denkst, alles ist in Ordnung. Du siehst nicht, dass da ein Haarriss drin ist und dass, wenn du das nächste Mal über die Autobahn fährst, das Rad von deinem Auto abfällt. Haarrisse sind nur mit speziellen Prüfgeräten feststellbar. Sonst bleiben sie unsichtbar und alles scheint in Ordnung. Dabei hat der Haarriss das Bauteil so geschädigt, dass es nicht mehr funktioniert. Es kann nicht mehr normal beansprucht werden. Es braucht nur noch ein kleiner Schlag und der Bruch ist da. Die Frage Satans ist ein solcher Haarriss. Ein Haarriss entsteht. Eva stellt zwar die Frage Satans gleich richtig. Nein, nein, wir dürfen von den Bäumen essen, nur nicht von dem Baum in der Mitte. Aber der Haarriss ist entstanden, ein erster Zweifel ist gesät an Gott und seinem Wort. Und Satan treibt nun weiter diesen Haarriss voran. Er möchte es zum Bruch bringen zwischen Gott und dem Menschen. Und so kommt er zum zweiten Punkt. Er bietet dem Menschen eine teuflische Alternative. Eva ist gut vorbereitet. Ja, dieser unsichtbare Bruch zwischen Gott und ihr ist bereits vorangetreten. Und Satan treibt diesen Bruch weiter voran. Und wie macht er das? Er bringt eine Lüge ins Spiel. Die Lüge ist Weg und Mittel, damit der Bruch zwischen Mensch und Gott vollendet wird. Und Satans Lüge beinhaltet zwei Komponenten. Erstens, er leugnet Gottes Wort. Er verneint, was Gott gesagt hat. Gott sagte, berühre die Frucht nicht, iss sie nicht, denn sonst wirst du sterben. Satan sagt, nein, nein, das, was Gott da sagt, das stimmt nicht, du wirst nicht sterben. Er leugnet Gottes Aussage und stellt somit Gott als einen Leugner hin. Und als zweites liefert er eine Alternative, eine teuflisch gute Alternative. Er sagt nämlich etwas, was die Frau kitzelt. Er sagt etwas, was sich viel besser anhört als das, was Gott sagt. Gott sagt, wenn du das tust, wirst du sterben. Und Satan sagt, wenn du das tust, dann, Vers 5, werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet wie Gott sein. Wie gut hört sich das an? eine attraktive Lüge anstelle der Wahrheit hinzustellen. Man hört lieber auf das, was man hören möchte, anstelle der Wahrheit zu glauben. Wir alle kennen, wenn man zwei Komponenten miteinander verleimt, verklebt, dann halten die miteinander und man bringt die fast nicht mehr auseinander. Es ist unmöglich, teilweise diese beiden Komponenten wieder voneinander zu lösen. Aber wir alle kennen auch das Prinzip eines Keils. Ein Keil vorne ganz spitz und hinten dick, der Keil drückt auseinander. Und man trennt zwei Komponenten voneinander. Und dieses Prinzip wendet hier der Teufel an. Er drückt sich zwischen Gott und dem Menschen. Er drückt sich und seine Lüge zwischen Gott und dem Menschen. Ein kleiner Spalt ist schon da. Der Haris ist da, ideal, um einen Keil anzusetzen. Weil du da viel weniger Kraft brauchst, das Material zu trennen. Und die Lügen sind dieser Keil, der zwischen Gott und dem Menschen gedrückt wird. Gottes Wort zu leugnen und eine teuflisch gute Alternative zu bieten, das ist der Keil. Und der dritte Schritt sehen wir in Vers 6, wie die Frau die teuflische Alternative annimmt. Sie glaubt der Lüge. Sie glaubt der Lüge des Satans. Sie hört ihm zu, anstelle sich davon abzuwenden. Sie verwirft die Wahrheit Gottes, das Gotteswort, und vertraut vielmehr dem Teufel. Gott sagt, iss nicht von dem Baum, du wirst sterben. Satan sagt, Gott lügt. Er möchte dir etwas Gutes vorenthalten. Wieso nimmt Eva diese teuflische Alternative an? Weil sie am Wort Gottes zweifelt. Weil sie Gottes Wort in Frage stellt, darum denkt sie erst darüber nach, die teuflische Alternative anzunehmen. Und es kommt zum Bruch in der Beziehung, in dem vertrauten Sein zwischen Mensch und Gott. Von Treue zur Untreue. Der Haris beginnt mit dem Zweifel an Gott und an Gottes Wort. Der Keil, die Lüge als teuflische Alternative, stemmt sich zwischen Gott und dem Menschen. Und die Beziehung ist zerstört, wenn die teuflische Alternative angenommen wird. Und wenn wir den Bericht lesen, dann sehen wir, der Mensch hat diesen Weg gewählt. Er hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört. Die Konsequenz Gottes wird kommen. Das zeigt sich in den folgenden Versen. Gott steht zu seinem Wort, weil es die Wahrheit ist. Doch spannend ist, wenn man diesen Abschnitt dann weiter liest. Wenn Gott all die Gerichte ausführt, die nun über den Mensch, ja über die Erde kommen wird, weil der Mensch Gott ungehorsam war, so sagt Gott in Vers 15 voraus, was in der Kirchengeschichte immer auf Jesus Christus auch gedeutet wurde, dass jemand kommen wird, der dem Satan den Kopf zertreten wird. Satan wird besiegt. Jesus Christus wird auf die Welt kommen. Ja, wir sehen das in den Evangelien, wie Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. 100% Mensch, 100% Gott, stirbt zur Rettung der Schuldigen am Kreuz. damit ich Vergebung habe. Der Mensch zerstört und nur Gott kann wiederherstellen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dann hast du Vergebung in seinem Blut. Du hast ewiges Leben. Schauen wir weiter. Dieser Bericht im Genesis, im ersten Buch Mose, den wir gehört haben, den wir jetzt genauer angeschaut haben, da können wir sehr viel lernen für unser Leben heute. Der Bericht des Sündenfalls zeigt uns die zerstörerische Macht des Zweifels, wenn wir an Gott, wenn wir an seinem Wort zweifeln. Der Zweifel des Menschen brachte schlussendlich den Fluch über den Menschen, ja, brachte schlussendlich den Tod zu dem Menschen, wie ihn Gott auch angekündigt hatte. Wir wurden nicht wie Gott, sondern wir haben uns noch mehr von ihm dadurch distanziert. Eva zweifelte damals, sie lebte in einer perfekten Welt, aber hat sich gegen Gott entschieden. Ihre und Adams Sünde hatte weitreichende Folgen, ja für die ganze Menschheit, für die ganze Welt. Und auch heute stellt sich die Frage, vertraust du Gott? Vertraust du seinem Wort? Über den Zweifler heißt es in Jakobus, Kapitel 1, die Verse 6 und 8. Denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht dahin und dorthin geschlagen werden. Er ist ein Mann mit gespaltener Seele, unstet und haltlos auf all seinen Wegen. Jakobus stellt hier einen Zweifler dar, als jemand, der eine gespaltene Seele hatte. Andere Übersetzungen schreiben wankelmütig. Eine gespaltene Seele meint, ein geteiltes Herz zu haben. Eine Hälfte schlägt für Gott, aber die andere schlägt eben nicht für Gott. Und weil ich nicht komplett auf Gott vertraue, darum setze ich auch mein Vertrauen nicht in Gott. Ich vertraue auf Gott und auf etwas. Und schlussendlich vertraue ich auf etwas und nicht mehr auf Gott. Die Zweifel an Gott sehen wir heute. Sehen wir heute in meinem, ja in deinem Leben. Sie zeigt sich in einem ersten Punkt in der Lehre. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gottes Wort, auch wenn andere was anderes sagen? Gehen wir zwei Kapitel nach vorne, da lesen wir den Schöpfungsbericht. Gott schuf die Welt. Und der Bericht zeigt in 6 Tagen. Am 7. Tag, da ruhte Gott. Gott spricht und es entsteht. Es wurde Abend, wieder Morgen. Und das Sabbatgebot, was wir weiterlesen in den Mosebüchern, zeigt uns, Gott meint hier wirklich 24-Stunden-Tage. Und wir hören Tag ein, Tag aus Alternativen. Wir lernen in der Schule, dass die Welt, ja, dass der Mensch ein Produkt des Zufalls und Millionen von Jahren ist. Der Zweifel wird gesät. Der Schöpfungsglaube ist nicht heilsentscheidend, aber der Schöpfungsglaube zeigt ein Vertrauen in Gottes Wort. Zweifelst du daran, dann entwickelt sich ein erster Haares, der sich weiter ausbreitet. Erste Kompromisse sind da. Ja, wenn Gott da lügt, wieso sollte er die Wahrheit im Neuen Testament sagen? wenn Gottes Wort da nur symbolisch zu verstehen ist, wieso sollte er an einer anderen Stelle wortwörtlich zu verstehen sein? Hat Gott wirklich gesagt? Und bei den heutigen Theologen, vielen Theologen, nicht allen, die gehen diesen Kompromiss, folgen der heutigen Weltanschauung und leugnen den biblischen Bericht der Schöpfung. Doch die Bibel spricht von Tagen, es wurde Abend, wieder Morgen, ein neuer Tag. Pastor Olaf Latzel, vielleicht kennen den einige von euch, ein deutscher Prediger, hat in einer seiner Predigten mal sinngemäß gesagt, ich habe diese Predigt nicht mehr gefunden, er hat sinngemäß gesagt, wenn du die Aussage hörst, dass das, was die Bibel sagt, falsch ist, dann steht der Satan dahinter. Wir haben im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose gesehen, wieso das der Fall ist. Der Satan möchte das Vertrauen zu Gott zerstören. Er möchte Zweifel in deinem, in meinem Leben säen. Und der Sündenfall lehrt uns, in welcher Katastrophe es endet, wenn wir diesen Weg weitergehen. Und darum die Warnung, wenn wir Bibelkritik annehmen. Wenn wir Dinge leugnen, die die Bibel lehrt, und anstelle einer Alternative folgen. Wir sollen Gottes Wort glauben und vertrauen. Und ein zweites zeigt sich der Zweifel heute, nämlich in unserer Lebensführung. Unsere Zeit ist stark geprägt durch die sogenannte Bibelkritik. Die Theologie hat sich abgewandt von Gott, das hat sich weiter ausgewirkt auf die Menschen, auf die Überzeugung, die heute vorherrschen. Und diese Bibelkritik hat Einfluss genommen in Gemeinden. Das ist nicht nur meine Beobachtung. Hartmut Steeb, der ehemalige Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, schreibt in einem Interview von Idea Spektrum: Heute ist das Vertrauen in die Bibel als Gottes Wort bis tief hinein in die evangelikale Bewegung angeknackst. Dem sollte Gott gesagt haben, ist das subtilere, sollte Gott das so gemeint haben, gefolgt. Sollte Gott es wirklich so gemeint haben? Hat Gott es wirklich so gemeint, dass ich mein Leben so führen soll? Wir können verschiedene Beispiele anwenden. Hebräer spricht davon, bleibt den Versammlungen nicht fern. Hat jetzt Gott wirklich gemeint, dass ich nicht jeden Sonntag zur Gemeinde gehen soll? Streitschucht zwischen Geschwistern. Ja, Gott hat es schon so gesagt, aber er kennt ja die andere Person, da kann man nicht anders. Haltet euch von Trinkerei fern. Ja, klar, aber dieses eine Mal ist es ja schon okay. Es ist ja dieses eine Fest, das jede Woche, jeden Monat wiederholt wird. Wir sollen uns von Unzucht fernhalten. Unzucht ist die gelebte Sexualität außerhalb der Ehe Mann und Frau. Und damit geht es jeden von uns was an. Gleichgeschlechtliche, außereheliche, voreheliche Sexualität ist nicht der Wille Gottes. Hier sehen wir die aktuelle Diskussion in unserem Bund FEG, worüber ich auch informiert habe an der Gemeindeversammlung. Die Bundesleitung hier eine Grenze setzen wollte, auf einen starken Gegenwind getroffen ist. Und die Frage im Bund ist, ja, kann es wirklich nicht Gottes Wille sein? Könnte es Gott nicht auch anders gemeint haben? Wo Liebe ist, ist ja das okay. Diese Frage ist doch paradox. An dieser Stelle möchte ich festhalten, der Umgang mit solchen Menschen soll in Liebe sein. Homosexuelle sollen hier in unserer Gemeinde willkommen sein, wie jeder andere Sünder auch, so wie du, wie ich. Aber Sünde bleibt Sünde. Vergebung und Umkehr sind notwendig, kein Verharren in einer Sünde. Wir dürfen die Sünde nicht schön reden. Die Sünde passt nicht zu einem heiligen Gott. Wir sollen so sein wie er. Zweifel in unserem Leben zeigt sich in unserer Lebensführung. Es gibt viele andere Beispiele, ihr habt jetzt einige Dinge gehört, wo wir teuflischen Alternativen folgen. Ja, sein Wort in Frage stellen. Wo gilt es für dich, umzukehren? Zu oft zeigen wir mit dem Finger auf andere. Ja, das war zu Jesu Zeiten so, und das ist auch heute noch so, besonders auch in Gemeinden. Wir sagen, ja, das ist genau die Predigt für den. Der soll mal von seinen Sünden umkehren. Dabei geht die Frage an dich. Wo hast du Zweifel an Gottes Wort? Wo folgst du einer teuflischen Alternative? Wo gilt es für dich, davon umzukehren, Buße zu tun? Kehre um, tu Buße. Erste Hilfe bei Zweifeln. Treue und Gottesfurcht hängt im Umgang an Gottes Wort. Wenn wir treu sind, wenn wir Gott fürchten, dann vertrauen wir ihm. Dann vertrauen wir auf seinem Wort. Und wenn wir darauf vertrauen, dann leben wir auch danach. Was, wenn Zweifel kommen? Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander. Hat Gott wirklich gesagt? Wenn deine Reaktion, wenn meine Reaktion ist, ich habe keine Ahnung, dann hat der Satan ein sehr, sehr leichtes Spiel. Er muss nicht mal mehr Gottes Worte beseitigen. Er kann dir gleich die teuflische Alternative vorlegen. Er muss Gottes Wort nicht mal in Frage stellen, weil dir ja Gottes Wort nicht bekannt ist. Es ist dir nicht mal bekannt, was denn Gottes Wille ist. Ich glaube, eines der größten Probleme heutzutage ist, dass wir, du und ich, viel zu wenig Bibelkenntnis haben. Du musst aber seinen Willen kennen, damit du so leben kannst, wie er es möchte. Und das ist mit Arbeit verbunden. Vor kurzem habe ich eine Bibel entdeckt. Ich habe die nicht gekauft, aber ich habe die fotografiert. Auf dem ein Zitat von Corrie ten Boom abgedruckt ist. Gib deinem Glauben Nahrung, damit der Zweifel verhungert. Ganz viel Wahrheit. Nähre deinen Glauben, dann verhungert der Zweifel an Gott und an Gottes Wort. Wir alle ernähren uns tagtäglich, ja genügend, mit Überfluss sehr wahrscheinlich, doch wie ist es geistlich? Ernähren wir uns geistlich? Ist es da nicht oft einfach Fast Food? Wir lesen den Vers des Tages, das soll dann mal genügen. Noch mehr Zeit kann ich im Moment nicht aufbringen. Wir kennen das aus dem Leben. Was passiert, wenn sich eine Person nur mit Fastfood ernährt? Sie geht kaputt. Bei der Ernährung ist die Ausgewogenheit das A und O. Ja, da liegt auch mal Fast Food drin, aber eben nicht nur. In unserem Leben ist das oft eine Prioritätenfrage. Ich habe keine Zeit für das Bibelstudium, aber abends noch einen Film zu schauen, da bleibt mir Zeit. Ja, ich habe keine Zeit, ein geistliches Buch zu lesen, aber ich habe dafür Zeit, andere Bücher zu lesen. Ich habe Zeit dafür, irgendwelche Musik zu hören, aber nicht Musik zu hören, wo Gott gelobt wird, oder eine Predigt zu hören. Wie ernährst du dich geistlich? Geh Schritte, wo du dich geistlich ernährst. Vielleicht gehört es dazu, dass du dir eine App auf dem Handy runterladest, installierst, damit du überhaupt den Tagesvers liest. Vielleicht hörst du dir noch eine Andacht zu diesem Tagesvers mit dazu. Es gibt hier viele verschiedene Möglichkeiten. Sandra und ich haben vor kurzem entschieden, bevor wir abends, wenn die Kinder im Bett sind, noch einen Film schauen, zuerst eine kurze Predigt oder Andacht zu schauen. Damit wir uns Zeit nehmen für Gott, für sein Wort. Bist du viel mit dem Auto unterwegs? Hör die Hörbibel, anstelle Radio oder Predigten. Es gibt viele Möglichkeiten, nutze diese Möglichkeiten. Was, wenn Zweifel an Gottes Wort kommen? Manchmal kommen diese Zweifel. Wir lesen das Wort Gottes und zweifeln daran. Zweifeln an der Wahrheit, ob das wirklich das Beste ist. Ja, vielleicht hat das wirklich so stattgefunden. Vielleicht gerade auch in deinem Leben, wenn du den Schöpfungsbericht liest, hast du deine Zweifel. Was tun wir, wenn wir zweifeln? Was hat Eva getan? Eva hat Satan weiter zugehört. Ich frage mich, wieso ist sie nicht einfach weggerannt? Wieso hat sie weiter zugehört? Wieso ist sie nicht zu ihrem Mann gegangen? Wieso ist sie nicht zu Gott gerannt? Zweifel sind wie Haarrisse. Und Haarrisse sind so gefährlich, weil sie oft unentdeckt bleiben. Entdeckt man die Haarrisse, dann ist die Lösung da. Man muss das Bauteil ersetzen, man entlastet das Bauteil oder was auch immer. Aber was tun wir, wenn wir zweifeln? Bleiben wir bei Satan stehen? Hören wir weiter auf ihn? Geh in die Gemeinschaft. Geh in die Gemeinschaft mit Geschwistern. Ja, bitte um Gebet. Bekenne, wo du zweifelst. Frage standhafte, vorbildliche Geschwister. Vielleicht haben sie Antworten auf deine Zweifel. Wir haben Gemeinde hier vor Ort. Gemeinde ist der Ort, wo jeder mit seiner Gabe dienen soll. Also geh in die Gemeinde, dient einander, komm mit deinen Zweifeln. Nimm in Anspruch, dass jemand für dich und deine Zweifel betet. Und weiter, geh zu Gott. Sprich mit ihm darüber. Gott ist dein Vater. Er kennt dich durch und durch. Er weiß von deinen Zweifeln. Sie sind ihm nicht unbekannt. Er sieht alles. Bekenne ihm, dass du zweifelst. Er wird das Gebet erhören. Markus Kapitel 9, da lesen wir von einer spannenden Begebenheit. Dein Vater hat einen besessenen Sohn. Und er bittet Jesus Christus um Heilung. Und Jesus Christus sagt zu ihm, wenn du glaubst, dann heile ich deinen Sohn. Und was sagt dieser Vater? Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du zweifelst, schrei zu deinem Vater im Himmel. Bekenne, dass du zweifelst. Bekenne, dass du Unglauben hast und bitte ihn um Glauben. Herr, ich glaube, ich möchte glauben. Hilf in meinem Unglauben. Nimm meinen Unglauben von mir. Mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde Gott und seinem Wort vertrauen. Lass dem Zweifel in deinem Leben keinen Raum. Dass wir sagen können, ja, Gott hat gesagt. Vielleicht verstehe ich nicht. Ich verstehe vielleicht nicht, wieso. Aber Gott sagt, also tue ich und glaube ich. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das heute wahr ist, das heute noch aktuell ist, das heute in unser Leben hineinspricht, ja, dass dein Wort heute uns noch Dinge sagt, wo wir uns darauf ausrichten. Ich danke dir für dein Wort, das von deiner Liebe berichtet, das von der Ewigkeit berichtet, wo wir uns darauf freuen können, wenn wir reingewaschen sind durch Jesu Christi Tat am Kreuz. Und du siehst, wo wir in unserem Leben zweifeln, ja, wo wir zweifeln an deinem Wort, wo wir zweifeln an dir selbst, Herr. Ich bitte dich, nimm diesen Unglauben und gib uns Glauben, dass wir dir vertrauen, dass wir den Weg mit dir gehen. Amen.